Am 7. Februar 2008 startete mit dem Space Shuttle Atlantis das europäische Forschungslabor Columbus zur internationalen Raumstation. Damit hatte das Columbus-Modul sein 10-jähriges Jubiläum im All verbracht. Grund genug zu gratulieren und nachzufragen, wie die 10 Jahre Forschung auf der internationalen Raumstation, speziell im Columbus-Modul, verlaufen sind. Hierzu begrüße ich Dr. Dieter Sabbat vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumflugbetrieb und Astronautentraining. Guten Tag, Dr. Sabbat.
Guten Tag, Herr Höhner.
Diese doch recht komplexe Einrichtung Columbus, das erfreulicherweise 10 Jahre so gut wie störungsfrei funktioniert hat, da erstmal meine Gratulation. Und könnten Sie unseren Hörern mal mit wenigen Worten vorstellen, die nicht wissen, was dieses Labor eigentlich darstellt? Es ist ja auf zum Beispiel der Luft- und Raumfahrtmesse zu sehen gewesen. Im Europäischen Astronautenausbildungszentrum steht dieses Labor. Wie würden Sie den Hörern dieses Objekt schildern?
Ja, das Columbus ist eines der Module der Internationalen Raumstation, ISS, ist eben gerade seit 10 Jahren im Orbit. Es ist ein reines Labor, hat also keine Schlafplätze für Astronauten, sondern ist vollgestopft, muss man sagen, mit Experimenten und dient als Arbeitsplatz für die Astronauten auf der ISS. Es gibt da noch ein japanisches und ein amerikanisches Labor. Und wir betreuen aber hier nur das europäische Labor. Die Geschichte beginnt schon sehr früh mit dem Space Lab Modul, das mehrmals mit dem amerikanischen Space Shuttle geflogen ist und schon Ende der 70er Jahre entworfen wurde. Und auf Basis dieser Erfahrungen von Space Lab wurde dann in den 80ern ein Weltraumlabor für kontinuierlichen Betrieb entworfen mit dem Ziel, es im Jahr 1992 zu starten, damals noch für die Raumstation Freedom, der US-Amerikaner. Und deswegen hat es auch wegen der 500-Jahr-Feier für die Entdeckung Amerikas den Namen Columbus bekommen. Leider wurden dann sehr viele Änderungen vorgenommen, unter anderem wurde Freedom gestrichen und später dann in ISS umgewandelt, zusammen mit den russischen Kollegen. Und damit hat sich der Start dann bis 2008 verzögert. Der Bau und die Vorbereitung liefen dann von 1998 bis eben kurz vorm Start. Wir haben seit 2002 bis 2008 eben das Kontrollzentrum hier aufgebaut und seit 2008 im Februar sind wir hier im 10-jährigen Betrieb und sogar komplett 24-Stunden Betrieb. Das heißt, jeden Tag im Jahr und auch jede Stunde im Jahr sitzen mehrere Leute im Kontrollraum und kümmern sich um das Columbus-Modul.
Dieses Columbus-Modul, welche Forschungsschwerpunkte können eigentlich dort abgearbeitet werden?
Wir haben in dem Labor selber 10 Nutzlaststränge, wie das heißt, die für jeweils eine spezielle Richtung der Experimente ausgelegt sind. Es gibt BioLab, das sich aus dem Namen schon für biologische Experimente kümmert. Dann gibt es ein EDR, das ist ein Multifunktionsnutzlaststrang, in dem jetzt ein Experiment eingebaut ist, das heißt EML, Electromagnetic Levitator. Da werden kleine Metallproben aufgeschmolzen. Das funktioniert eben sehr gut im Weltraum, weil die sollen ohne Tiegel geschmolzen werden, das heißt ohne Kontakt zu irgendwelchen Materialien im Vakuum. Und dazu müssen die natürlich schweben und das haben wir natürlich die besten Voraussetzungen dafür. Und dann gibt es auch ein Experiment, das heißt PK4, das ist ein Plasmakristallexperiment, in dem Plasma modelliert wird und man kann damit die Verhältnisse in einem richtigen heißen Plasma in kalten Umgebungen simulieren. Und das funktioniert auch am besten in der Schwerelosigkeit, weil dann die Gravitationskraft eben fehlt, die zu Störungen bei diesem kalten Plasma dann führen kann. Ein Experiment, das sehr interessant ist, war Geoflow, das mehrere Jahre auf der ISS und in Columbus betrieben wurde. Damit wurde versucht, das Erdmagnetfeld, die Entstehung und das Erdmagnetfeld, der Aufbau des Erdmagnetfelds, in einem kleinen Experiment nachzubilden in der Schwerelosigkeit. Das wurde auch mit sehr gutem Erfolg in den letzten 5 Jahren durchgeführt und jetzt vor kurzem wurde das Experiment stillgelegt.
Werden denn auf dem Columbus-Modul auch Geoforschungsaufgaben erledigt? Also ich denke zum Beispiel an Multispektralfotografie.
Da gibt es inzwischen einige Experimente, die im Aufbau sind, oder wir bekommen auch ein Experiment in den nächsten 2 Monaten, das heißt ASIM. Das ist ein Atmospheric Monitor, das heißt, es beobachtet kontinuierlich die Erdatmosphäre und die Interaktion der Erdatmosphäre mit dem umgebenden Weltraum. Das wird im März gestartet und soll dann für mehrere Jahre oben bleiben. Wir hatten ein Solaruntersuchungsaußennutzlast, das heißt auch Solar, das wurde vor einem Jahr stillgelegt und hat 10 Jahre lang die Sonne untersucht. Und es gibt auch mehrere Kameras, die in Entwicklung sind, die in den nächsten Jahren auf die ISS gebracht werden, um Erdbeobachtung zu machen. Das war aber nicht der ursprüngliche Ausrichtung der ISS. Das wurde erst in den letzten Jahren als zusätzliche Aufgabe auf die ISS hinzugefügt.
Also gibt es auch außerhalb dieses Columbus-Moduls noch Forschungseinrichtungen, die dann von Astronauten installiert werden müssen bei Außeneinsätzen?
Richtig, es wurden ja schon über 100 Außeneinsätze durchgeführt von ESA-Astronauten, von natürlich hauptsächlich NASA und russischen Astronauten, um die Station aufzubauen und immer wieder neue Experimente dort zu installieren oder Ersatzteile zu installieren oder kaputte Teile auszutauschen und eben insgesamt die ISS in Betrieb zu halten. Das geht nicht alles von innen. Da muss regelmäßig ein Team von 2 Leuten nach draußen gehen und diese Arbeiten durchführen.
Als die Space Shuttle noch die Versorgung der Raumstation übernahm, wurden natürlich auch Laboreinrichtungen wie im Columbus-Modul ausgetauscht, durch neue ersetzt. Das ist doch jetzt nicht mehr möglich. Ist das ein größeres Handicap oder wie geht man damit um?
Es ist sicher eine Einschränkung. Die Einstellung der Shuttle-Flüge im Jahr 2011 brachte einen Umbruch in den Betrieb, in dem Risikokonzept der ISS, dadurch, dass eben diese große Transportkapazität des Space Shuttles weggefallen ist. Inzwischen ist es aber so, dass durch verschiedene andere Transportmöglichkeiten wie die amerikanischen Dragon-Kapseln oder die japanischen HTV, das amerikanische Cygnus und in Zukunft natürlich auch die neuen amerikanischen bemannten Kapseln, eine Vielfalt von Möglichkeiten besteht, Nutzlasten und in circa 2 bis 3 Jahren auch wieder Crew an Bord der ISS zu bringen. Weil momentan können ja die Astronauten und Kosmonauten nur mit den russischen Sojus-Raumfahrzeugen zur ISS gebracht werden.
Ich stelle mir das ziemlich kompliziert vor, wenn ich zum Beispiel ein Wissenschaftler wäre und möchte ein Experiment umgesetzt haben auf der Internationalen Raumstation, speziell jetzt im Columbus-Modul. Was müsste ich dann unternehmen, dass das auch dort durchgeführt wird?
Ja, als Europäer ist es eben am besten, sich an die ESA zu wenden. ESA hat ein gewisses Budget oder einen Bereich, den sie nutzen kann, einen Umfang von Astronautenzeit, von Strom und Ressourcen auf der ISS, den sie den Wissenschaftlern in Europa zur Verfügung stellen kann. Die ESA als internationaler Partner der Raumstation, genauso wie Roskosmos, NASA, JAXA aus Japan und die kanadische Raumfahrtbehörde, können dann eigenständig entscheiden, welche Experimente sie dort auf der Raumstation durchführen wollen im Rahmen ihres Budgets, das sie zur Verfügung haben. Da gibt es eben ein Auswahlverfahren, man muss sich bei der ESA bewerben. Wenn man genommen wird, wird man dann einem sogenannten Increment zugeordnet. Das Increment ist immer ein Halbjahr, die ISS-Betrieb wird in Halbjahren koordiniert. Und dann weiß man eben als Wissenschaftler, dass man im Jahr 2019 oder 2020 mit seinem Experiment dann zur Durchführung dran ist. Man wird dann normalerweise einem sogenannten Nutzerzentrum zugeordnet als Wissenschaftler. Das kümmert sich dann darum, dass dieses Experiment so vorbereitet wird, dass es auf der ISS betrieben werden kann, dass die Randbedingungen eingehalten werden, dass die Ablaufprozeduren geschrieben werden, die man braucht, um das ISS-Experiment zu betreiben. Die Daten, die dann von dem Experiment erzeugt werden, werden dann über das Nutzerzentrum, die wiederum an uns hier am COLCC angeschlossen sind, dann dem Wissenschaftler zur Verfügung gestellt und der Wissenschaftler kann dann auch über das Nutzerzentrum in den Ablauf des Experiments eingreifen. Das ist so und die ganze Ablauf dauert. Man versucht zwar immer, diese Zeiten zu verkürzen, aber man muss damit rechnen, dass man 2 bis 3 Jahre braucht, bis ein Experiment, das vorgeschlagen wird, auch auf der ISS dann durchgeführt wird.
Das kann aber auch bedeuten, dass der jeweilige Astronaut, der ja auch vorbereitet werden muss, direkt sich zu dieser Forschungseinrichtung begeben muss, um dort auch sich einzuarbeiten.
Das ist nur in Ausnahmefällen der Fall, weil normalerweise wird ein sogenanntes Bodentestmodell oder ein Trainingsmodell von diesem Experiment gebaut, das dann im Trainingszentrum in Köln steht, im Astronautentrainingszentrum, im IAC in Köln. Und dort werden die Astronauten dann für diese ESA-Experimente trainiert. Die werden aber eben nicht nur für die ESA-Experimente trainiert, sondern auch ein Alexander Gerst, der jetzt im Juni diesen Jahres fliegt, muss auch Training in Japan, in Russland und in USA machen, um eben dort die notwendigen Wartungsarbeiten oder auch Experimentdurchführung zu lernen, die eben nicht für ESA-Experimente dann gedacht sind, sondern für Experimente aus diesen Ländern oder diesen Institutionen.
Man merkt schon, die Dinge sind sehr komplex. Herr Dr. Sappert, wie sieht denn die nahe Zukunft aus? Sie hatten schon eben Alexander Gerst erwähnt, der zu seinem 2. Raumflug antreten wird. Was könnten Sie uns darüber noch sagen? Und vor allem, die Raumstation wurde von amerikanischer Seite jüngst verkündet, soll nur noch bis 2024 betrieben werden. Wie sehen Sie das?
Also zuerst mal zum Alexander Gerst. Der wird wie im Juni bis November diesen Jahres auf der ISS sein. Wird wieder viele Experimente durchführen. Er hat auch ein Öffentlichkeitsprogramm, wird er durchführen, wo er Kontakt mit Schülern hält oder mit eben verschiedene Veranstaltungen, entweder mit einem Live-Call oder mit einem aufgezeichneten Botschaft begrüßt. Dann wird er interessanterweise im September und Oktober diesen Jahres, dann auch im zweiten Hälfte seines Aufenthalts, Commander der ISS sein. Das ist sozusagen der Chef auf der Raumstation, der sich um die ganzen Belange der Astronauten und Kosmonauten auf der Raumstation dann für diese 2 Monate kümmern muss und erster Ansprechpartner für vor allem die NASA ist, wenn es um die Koordination zwischen Boden- und Onboard-Sachen geht. Das ist eine Ehre und eine Herausforderung natürlich für den Astronauten. Und dann wird es in den nächsten Jahren weitere ESA-Astronauten geben. Einige sind schon festgelegt und das geht dann bis 2024 fix so weiter, weil alle internationalen Partner haben zugestimmt, die Raumstation bis 2024 zu betreiben. Es finden Diskussionen statt, die Raumstation länger zu betreiben. Das geht bis 2028 oder sogar 2030. Dann kommt man an das Ende der Lebensdauer der Teile, der Module dann ran. Aber es gibt auch eben Überlegungen, schon 2024 die Raumstation einzustellen. Das ist aber noch nicht entschieden. Im Moment geht aus unserer Sicht die Tendenz eher zu einer Verlängerung. Aber das sind politische Entscheidungen, in die wir keinen Einfluss haben. Wir werden, solange es notwendig ist, die ISS weiter betreiben und mit den Astronauten zusammenarbeiten, um möglichst gute wissenschaftliche Ergebnisse von der ISS zurück zur Erde zu bringen.
Herr Dr. Sappert, gibt es Überlegungen, auch eventuell Nachfolgeraumstationen zu planen?
Ja, diese Überlegungen haben in den letzten 2 Jahren deutlich an Fahrt gewonnen. Zurzeit ist der Favorit für einen Nachfolger für die ISS eine Raumstation in der Umgebung des Mondes, also in einer Mondumlaufbahn. Der Name ist Deep Space Gateway und soll dann zum einen dienen, um möglicherweise Exkursionen zur Mondoberfläche zu machen und zum anderen auch sich vorzubereiten für Flüge tiefer in den Weltraum.
Dazu wünsche ich Ihnen sehr, sehr viel Erfolg und ich hoffe, wir hören uns wieder, vielleicht in der Zeit, wenn Alexander Gerst auf der Raumstation arbeitet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Dieter Sappert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Raumflugbetrieb und Astronautentraining.
Bitteschön, hat mich gefreut.